Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt nur sehr, sehr wenige Musiker in Deutschland, die seit Jahrzehnten so erfolgreich sind wie Rolf Zuckowski, die so viele Platten verkauft haben. Am Anfang, ja, ist lang genug her, wirklich noch Schallplatten. Dann kamen CDs und andere Tonträger, insgesamt über 20 Millionen übrigens. Ganz viele Auftritte im Radio, im Fernsehen, auf großen Bühnen. Kaum jemand ist so erfolgreich gewesen im 20. Jahrhundert in Deutschland wie Rolf Zuckowski. Und wie hat er das geschafft? Mit ein bisschen Mut und mit ein bisschen Glück, sagt er zumindest selber. So bescheiden lautet nämlich der Titel seiner musikalischen Autobiografie. Die erscheint in dieser Woche und in einer guten Woche, nämlich am 12. Mai, feiert er dann seinen 75. Geburtstag. Und weil wir ihn an dem Tag dann definitiv nicht stören wollen, sprechen wir heute mit ihm. Schönen guten Morgen, Herr Zuckowski.
Ja, also das waren jetzt große Worte. Herzlichen Dank.
Aber ist doch alles wahr.
Dass Sie mich in Paris mit meiner Frau nicht stören wollen, freut mich auch, denn da werde ich meinen Geburtstag verbringen.
Ah, wie romantisch. Privat mit der Familie, zumindest der Frau, auch noch in der Stadt der Liebe.
Ja.
Dann wissen wir das.
Ja, das ist wirklich eine Traumstadt für uns. Das darf man auch wissen. Meine Familie um uns herum noch zu einem ganz schönen Geburtstagsfest feiern, zusammentun.
Man darf ja nicht vorher gratulieren. Insofern lassen wir den Geburtstag noch mal ein paar Tage ruhen und reden über das, was zum Teil schon lang zurückliegt. Sie sind Diplombetriebswirt, Sie haben richtig studiert, BWL, sind dann in den Hamburger Musikverlag Sikorski gegangen, haben da als Assistent der Geschäftsführung gearbeitet. Und als Sie damit dann aufgehört haben und sich selbst gesagt haben, ist gut, ich werde jetzt wirklich freiberuflicher Solomusiker, da hat Ihr damaliger Chef sinngemäß zu Ihnen gesagt, wenn du das machst, dann nimm die Nebenstraßen. Und nicht die Hauptstraßen. Auf den Hauptstraßen ist es zu voll und es gibt zu viel Gegenverkehr. So gesehen, ist Musik für Kinder, sind Kinderlieder eine Nebenstraße?
Das waren sie jedenfalls. Ne? Also es gab damals wohl Frederik Wahle, den ich nicht kannte. Den habe ich erst über meine eigenen Radiosendungen kennengelernt. Und im Osten Gerhard Schöne. Aber inzwischen gibt es schon wirklich sehr, sehr viele Frauen und Männer, die Musik für Kinder machen. Inzwischen zum Glück auch viele Frauen. Und das ist jetzt wirklich eine Hauptstraße geworden. Und ich habe meinen Weg ja sehr, sehr früh gefunden. Darum, glaube ich, bin ich auch immer noch wiedererkennbar und irgendwie bei den Kindern und Familien zu Hause. Aber dieser Ratschlag von Professor Sikorski, der war gut. Denn ich habe ja parallel auch Songs für Peter Sue und Mark geschrieben, ein Trio aus der Schweiz. Plattdeutsche Lieder für die Fink war das Beldil. Aber die Musik für Kinder, für die Familien, das war für mich eigentlich das große Herzstück und das hat mich auch sehr, sehr weit getragen.
Deshalb sind Sie, trotz der vielen anderen, die es inzwischen auch durchaus erfolgreich machen, eigentlich der Mann, um folgende Frage zu beantworten. Was ist ein gutes Kinderlied?
Ja, das ist die Meisterfrage, würde ich mal sagen. Ich denke, ein Lied, das sich von selbst verbreitet, das nicht Radio, Fernsehen, CD braucht. Das heißt, dass die Kinder sehr gern singen, weil sie es als ihr Lied empfinden. Und die Person, die es schreibt, sollte, glaube ich, einerseits kindlich genug sein, andererseits erwachsen genug, weil die Idee, das Herzblut muss kindlich sein, die Ausführung muss dann doch auch erwachsene Qualitäten haben. Es geht nicht anders. Und ich denke, wenn man mit einem Lied aufwachsen kann und in dem Lied immer noch etwas mehr entdeckt, wenn man sagt, ich verstehe jetzt immer noch etwas besser, was in dem Lied drin ist, dann ist ein besonders gutes Kinderlied.
Kann man den Kindern mit Musik, mit Texten wirklich etwas erklären oder auch wirklich schwierige Dinge erklären? Es ist klar, wenn ich das jetzt heute in dieser Zeit sage, kann man ein Lied über den Ukraine-Krieg zum Beispiel schreiben für Kinder?
Also ich könnte es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die rappen es könnten, weil man in der Rapmusik mehr machen kann als in der Melodiewelt. Aber ich habe die etwas schwierigeren Themen eigentlich immer erst abklingen lassen müssen. Ich habe zum Beispiel durchaus ein Lied über Gewalt in der Familie gemacht. Das heißt, mein neuer Bruder habe ich für das Erich Kästner Kinderdorf geschrieben. Ich habe auch die deutsche Wiedervereinigung, die war ja jetzt nicht groß problematisch, aber eine große Herausforderung für mich als Liedermacher, habe ich im Lied Deutschland deine Kinder dann wieder nachklingen lassen. Ich könnte jedenfalls diese wahnsinnig ernsten Dinge nicht in Musik kleiden. Ein Problem ist auch ein bisschen, dass wenn man Musik macht, es irgendwie unweigerlich ein bisschen schöner wird. Und das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen, das irgendwie durch Musik schöner klingen zu lassen. Ich glaube, die Eltern müssen schauen, dass sie vielleicht durch Musik mit den Kindern auch durch solche Zeiten besser durchkommen. Einerseits durch gegenseitige Ermutigung, manchmal auch wirklich durch Ablenkung. Die muss auch mal sein.
Kinder gelten ja, und ich denke, das können Sie gerade von Bühnenauftritten sicherlich bestätigen, Kinder gelten ja als besonders schwieriges Publikum. Also anders als vielleicht manche gnädige Erwachsene denken die nicht mit, warum irgendwas nicht so ist, wie sie es gerne wollen. Die haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und sagen, das ist ja langweilig, dieses Lied. Ist es nicht für einen Musiker gerade bei der Performance auch gut, das zu lernen? Weil mal Erwachsene sagen es vielleicht einem nicht, aber sind ja manchmal genauso ungeduldig.
Also ich fand es immer sehr, sehr erfrischend, dass die Kinder so direkt sind. Und vor allem auch, dass ihr Blickkontakt schon so ehrlich ist. Die pokern nicht mit den Augen, sondern die gucken entweder begeistert oder gelangweilt oder gar nicht. Und ich dachte als Musiker für Erwachsene immer, ich weiß, wie es geht. Bei Kindern lernt man wirklich viel dazu. Auch das Improvisieren, dass manches Lied nicht unbedingt zu Ende gesungen werden muss, dass eine neue Strophe in der Luft liegt, dass eine Reaktion aus dem Kinderpublikum bedeutet, komm mal auf die Bühne, sing du mal oder sing mir mal das, was dich gerade bewegt. Also diese Beweglichkeit, die muss man haben und die ist vielleicht für erwachsene Künstler mit einem Programm, das ausgereift und auch niedergeschrieben ist, gar nicht denkbar.
Sie haben viel Musik für Erwachsene gemacht, für sich selber. Sie haben für viele andere geschrieben, sehr erfolgreiche Sachen zum Teil. Sie haben das aus der Anfangsphase schon erwähnt, aber es kam ja auch immer wieder darauf zurück. Und doch sind Sie halt für viele der Kinderliedermacher, was Sie auch als Wort, glaube ich, gar nicht mögen, schon Liedermacher, aber auch eben der Kinderliedermacher. Manche reduzieren Sie dann noch weiter auf den mit der Weihnachtsbäckerei. Das sind riesige Erfolge auch, aber stört Sie das manchmal, diese Reduzierung?
Nein, sie fordert mich nur heraus. Es ist einfach wunderschön, wenn man ein Volkslied in die Welt setzen kann und für Kinder allemal. Und die Weihnachtsbäckerei ist so eine Art Volkslied geworden. Auch wie schön, dass du geboren bist oder kommt, wir wollen Laterne laufen. Aber ich habe ganz früh schon ein Lied geschrieben, in dem es heißt, Eltern sind dann und wann auch einfach nur Frau und Mann. Das heißt also, sich einfach nur ganz auf die Kinder reduzieren beim Schreiben, das wäre nicht mein Lebensweg gewesen. Ich war schon bei meiner Vogelhochzeit auf der Spur der Familienmusik, denn dieses Vogelpärchen setzt ja ein Kind in die Welt und lässt es am Ende auch gehen. Das heißt, ich wollte gerne Vielfalt in meinem Schaffen und auch in der Musikalisierung übrigens, die Arrangements, die Produktionsweisen, und habe die Möglichkeit für Kinderlieder in die Welt zu setzen, aber als eigentlich mein ganz besonders großes Glück empfunden.
Kann es aber jetzt nicht lassen, doch nochmal daran zu erinnern, kaum jemand wird sich ja daran erinnern, Sie selbst aber schon, dass Ihr allererstes Musikprojekt eine Band namens The Beethovens war, noch damals mit Mitschülern. Das war übrigens durchaus nicht nur ein Hobby, das war, hatte auch gewisse Erfolge. Sie haben dann irgendwann damit aufgehört, aus diversen Gründen. Aber wenn Sie jetzt mit fast 75 mal dran zurückdenken, geht die manchmal durch den Kopf, ah, hätte auch anders kommen können und dann wäre ich der deutsche Mick Jagger geworden?
Es sollte anders kommen, weil wir als Band natürlich vorhatten, ganz groß rauszukommen. Nach dem Abitur ein halbes Jahr waren wir tatsächlich Profis oder dreiviertel Jahr. Aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg dann doch nicht zu Ende gegangen bin. Es war ein ziemlich trauriger Abschied. Die Band ist ja zersprungen im Hamburger Star Club. Aber ich glaube, es wäre nicht der Weg gewesen, über den ich dauerhaft glücklich geworden wäre. Nur wunderschön ist, dass ich durch diese Band meine Frau kennengelernt habe. Und mit der bin ich jetzt seit 50 Jahren zusammen. Und das verbindet uns zum Glück auch in die Zukunft hinein. Und die Beethovens erklingen ab und zu auch in unserem Haus noch. Jetzt wird man sie bald sogar streamen können. Meine Schallplattenfirma hat mir das geschenkt, dass dieses alte Album wieder hörbar wird.
Wunderbar. Rolf Zuckowski war das im Deutschlandfunk Kultur. Seine Autobiografie Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück erscheint bei Edelbooks. Es gibt auch eine Zusammenstellung seiner Herzenslieder dazu. Und ich kann dieser Stelle nur sagen, vielen Dank für das Gespräch und viel Glück in den mindestens nächsten 25 Jahren noch.
Das ist aber eine schöne Perspektive. Herzlichen Dank.